Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hast du eine starke Stimme und eine Botschaft, die gehört werden muss? Dann ist es an der Zeit, deinen eigenen Podcast zu starten. Und wir helfen dir dabei. Hi, ich bin Kim vom Podcast Starke Frauen und gemeinsam mit Sabrina Andorfer habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der dich Schritt für Schritt durch die Podcast-Welt führt. Von der Idee bis zum erfolgreichen Launch bis zur Monetarisierung. Mit über 47 Videos und 17 Worksheets haben wir wirklich an alles gedacht. Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur den Mut, deine Geschichte zu erzählen. Melde dich jetzt an und lass deinen Podcast-Traum Wirklichkeit werden. Der Link ist im Beschreibungstext. Hallo und herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die starke Frau, die großherzige, großartige, starke Katrin Jakob.
Und an meiner Seite natürlich mir gegenüber frisch aus der Sommerpause. Ich kann es kaum glauben, ich habe dich sehr vermisst, die wundervolle, zauberhafte, gut gelaunte, mich anstrahlende Kim Seidler.
Ja. Wie war deine Sommerpause, liebe Katrin? Hast du die Zeit nutzen können für Lesen, Yoga, Familie und natürlich auch Podcast-Aufnahmen, die wir natürlich vorproduziert haben, damit wir nie eine Woche ausfallen lassen?
All das und noch viel mehr natürlich. Das habe ich, also ich habe die Sommerpause nutzen können und habe aber auch sehr viel Sport geschaut. Und ja, unter anderem ein bisschen von der Sportart, zu der wir gleich auch ein wenig kommen werden. Und wie war es bei dir? Was hast du gemacht?
Also immer wenn Sport im Fernsehen lief, dann war ich diejenige, die draußen die Ruhe genossen hat. Das war auch so geil übrigens bei der UEFA. Die ersten Feuerwerksaktionen, da dachte ich so, wer hat denn hier Geburtstag? Ist das die oder die? Und irgendjemand sagte, nee, es spielt gerade Fußball. Ach so. Also wie eh und je, ich bin weiterhin keine Sportfanatikerin, aber natürlich die Sommerpause sehr genossen. Das Wetter hier in Hamburg war ja einfach immer wechselhaft, also wie immer. Aber genau, also alles gut, während Olympia haben wir euch ja auch ein paar Sportlerinnen aus dem Archiv gezaubert, darunter ja auch Stefanie Graf, beziehungsweise wir kennen sie beide ja noch als Steffi Graf und die Serena Williams, und wir hoffen, die Re-Listens für die Olympischen Spiele haben euch gefallen. Heute nun aber endlich wieder mit einer brandneuen Folge.
Ganz genau, und die Frau, die wir euch heute vorstellen, ist längst nicht mehr im Profi-Tennis aktiv, deswegen hattest du gerade die beiden Tennisspielerinnen genannt. Genauer gesagt ist sie schon seit 1983 nicht mehr aktiv, aber für die Zeit davor wurde sie zu einer lebenden Legende, und sie ist eigentlich heute auch noch eine lebende Legende des Tennissports. Und das liegt nicht nur an ihren unfassbaren sportlichen Erfolgen. Ihr kennt uns ja. Wir haben da einiges mehr gefunden. Grüße gehen raus an Daniel, der uns auch in dieser Folge wieder unterstützt hat. Das sich zu erwähnen und zu bewundern lohnt, nämlich ihre Kämpfe auch abseits des Tenniscourts für Gleichstellung von Sportlerinnen, vor allem in finanziellen Fragen, ihr Einsatz für LGBTQ-Rechte und ihre Teilnahme am berühmten Kampf der Geschlechter in einem legendären Tennismatch gegen den ehemaligen Tennisprofi Bobby Riggs, den Namen bitte mal merken. Und nicht zuletzt ist sie die Hauptgründerin der Women's Tennis Association, WTA, vielleicht schon mal gehört, die heute der große internationale Tennisverband für professionelles Frauentennis ist und auch die Weltrangliste des Damentennis führt. Bam.
Bam. Diese Frau ist aber auch wirklich einfach sonst auch eine Wucht. Die Rede ist natürlich von Billie Jean King. Und wenn er direkt wie ich einen Ohrwurm bekommt, nämlich Michael Jacksons berühmtes Lied Billie Jean von 1983, dem Jahr von Billie Jeans Rücktritt als Profispielerin, den muss ich enttäuschen. Das hat absolut gar nichts mit unserer Frau der Woche zu tun. Das Ganze ist wirklich ein reiner Zufall. Kurz ausgeholt, der Produzent Quincy Jones wollte den Song sogar in Not My Lover umbenennen, um diese Konnotation zu vermeiden. Doch Michael Jackson weigerte sich. So haben wir das auch schon mal direkt am Anfang vom Tisch. So, jetzt können wir in der Kindheit anfangen.
Besser ist, denn wir haben eine ganze Menge aufzudröseln. Und da hilft es natürlich immer, vorn anzufangen. Ganz viel Info über ihre frühen Jahre haben wir dieses Mal aus einem umfangreichen Artikel der New York Times von 1967 und, das macht es einfach, von ihrer eigenen Homepage.
Tada!
Tun wir euch natürlich alles in die Shownotes. Es ging los am 22. November 1943 in Long Beach, California, USA, unter dem Namen Billie Jean Moffitt. Ihre Eltern Bill Moffitt und dessen als Betty German geborene Ehefrau Betty waren recht strenge Methodisten, also evangelischen Glaubens, und lebten im eher klassischen Rollenmodell. Bill war als Feuerwehrmann Hauptverdiener und Betty klassisch Hausfrau, die mit Tupperpartys und kleineren Jobs mal etwas dazu verdiente, um auch mal spezielle Wünsche der Kinder erfüllen zu können. Insgesamt beschrieb Billy ihre Familie mal flapsig als, in Anführungsstrichen, Exhibit A, American Dream, Southern California Division, also übersetzt so viel wie Beweisstück A, amerikanischer Traum, Abteilung Südkalifornien. Was in der Familie jedenfalls ganz groß geschrieben wurde, war der Sport. Mutter Betty war eine hervorragende Schwimmerin und Vater Bill Basketballspieler, der nur knapp eine Karriere als Basketballprofi in der US-Profiliga NBA verpasste. Außerdem Baseball spielte und dem Laufsport frönte.
Wahnsinn.
Billys fünf Jahre jüngerer Bruder Randy Moffitt wurde später ein erfolgreicher Baseballprofi und weitere Geschwister hat sie keine. Billy selbst zeigte schon früh eine sportliche Begabung, zum Beispiel bei den Picknicks der Feuerwehr, wo sie beim Baseball oder Softball, die artverwandte Variante, die meist von Frauen gespielt wird, von ihren männlichen Mitspielern als Shortstop oder Third Base eingesetzt wurde. Das sind im Baseball wichtige Positionen. Mehr ins Detail können wir jetzt nicht gehen. Verzeiht es uns, aber ihr könnt ja wie immer gerne nachrecherchieren zu Baseball,
genau,
und Softball.
Genau.
Zu der Zeit war Billie Jean noch keine 10 Jahre alt und spielte zunächst eigentlich Basketball, bevor sie zum Softball überlief, in Anführungsstrichen, und im Alter von 10 Jahren mit einem Team von Mädchen spielte, die eigentlich um die 14 bis 15 Jahre alt waren. Dieses Team gewann die Softball-Meisterschaft von Long Beach. Das muss so 1953 gewesen sein. Auch Football und Laufen soll Billy als Kind ausprobiert haben. Meine Güte. Als weiteres Hobby, vielleicht auch so ein bisschen als Ausgleich, gab sie mal Klavierspielen an.
Also wenn wir an unsere Kindheit denken, Katrin, dann haben wir ja auch sportlich viel ausprobiert. Aber ich würde sagen,
Fall.
In nichts sind wir jetzt kleben geblieben, so existenziell.
Nicht wirklich, außer Tanzen und Singen in der Badewanne. Aber das würde ich jetzt auch mal eher als stimmlichen Sport bezeichnen.
Zurück zu Billie Jean. Jetzt wird es ein bisschen widersprüchlich. Manche Quellen behaupten, es sei Billies Vater gewesen, der sich einen etwas feminineren Sport für seine Tochter wünschte. Tatsächlich war es aber laut des erwähnten New York Times Artikel von 67 Billie selbst, die diesen Wunsch äußerte und ihre Mutter darauf ansprach. Zitat: Ich sagte zu meiner Mutter, du weißt, dass ich Softball liebe, aber ich würde trotzdem gern einen Sport ausüben, bei dem man als Dame gelten kann. Meine Eltern, besonders mein Vater, schlugen vor, dass ich Tennis spielen sollte und ich sagte, was ist Tennis? Auf ihrer Homepage drückte Billie es eher so aus, dass sie nach einem Sport suchte, bei dem sie erfolgreich sein konnte, und wurde nach Papa Bills Tipp mit dem Tennis von ihrer Freundin Susan Williams zu einem Country Club mitgenommen, bei dem sie schließlich Tennis ausprobierte. Dort gab der Tennisprofi Clyde Walker kostenlose Stunden. Wirklich toll von ihm. Doch den Schläger musste Billie selbst bezahlen, weil ihre Eltern fanden, dass Kinder ja doch recht oft ihre Meinung wechseln, quasi um zu schauen, ob sie auch wirklich dran blieb an dem Sport. Billy jedenfalls sparte sich $8 und irgendwas durch kleinere Jobs zusammen. Das wären heute so um und bei 75 bis 80 US-Dollar. Und dann haben wir wieder einen dieser Sätze, die wir aus US-Biografien so gut kennen. Ein magischer Moment, der auf Billys Homepage so beschrieben wird. Übersetzt, Zitat:
Ab dem Moment, als sie mit dem Schläger auf den Ball traf, wusste Billie Jean, was sie mit ihrem Leben machen wollte.
Das klingt wirklich nach einem absoluten Hollywood-Film. Also,
absolut. Ja. Ja, kurz nachdem sie begann, auf den öffentlichen Plätzen in Long Beach zu spielen, auf denen Clyde Walker seine Stunden gab, sagte Billie ihrer Mutter bereits, dass sie die Nummer 1 der Welt werden wollte. Es gibt doch dieses Sprichwort, nicht kleckern, sondern klotzen.
Ja.
Was Kinder halt so sagen, aber im Nachhinein ist das natürlich eine tolle Story, die wir gerne einfach mal so mitnehmen. So, schon mit 5 Jahren soll sie ihrer Mutter beim Geschirrspülen gesagt haben, Zitat: I'm going to do something great with my life. Also zu Deutsch, ich werde etwas Großes mit meinem Leben anfangen.
Aber diesen Worten ließ sie auch Taten folgen, lief die etwa 5,5 Kilometer Schulweg für eine Weile täglich zu Fuß, um ihre Beine zu stärken. Außerdem übte sie viel alleine mit den Bällen und musste laut ihrer eigenen Aussage auch erst einmal verlieren lernen, obwohl sie es wirklich aus tiefstem Herzen hasste, das also zu verlieren, was natürlich auch eine echte Kämpfernatur ausmacht. Und diesen Kampfeswillen brauchte Billie auch, denn sie musste krasse Ungerechtigkeiten als Frau in ihrem Sport hinnehmen. Bei einem Turnier in Los Angeles, in dem Tennisclub 1955, durfte sie sich nicht mit zum Gruppenfoto aufstellen, weil sie Shorts trug, die ihre Mutter ihr genäht hatte. Das ist irgendwie doppelt traurig, so ein schönes Geschenk von der eigenen Mutter und dann dieser Sexismus darin. Interessant ist diese Anekdote natürlich vor dem Hintergrund, dass sie ja angeblich eher etwas Damenhafteres als Sportart sich gesucht hatte. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Jedenfalls war Billie wirklich gut im Tennis, was an dieser Stelle auch niemanden mehr überraschen dürfte. Auch ihrem Pastor Bob Richards, der selbst ein erfolgreicher Stabhochspringer war, soll sie gesagt haben, dass sie die beste Tennisspielerin der Welt werden wollte. Im Alter von 15 Jahren, wir sind jetzt im Jahr 1958, gewann Billie die südkalifornischen Meisterschaften in ihrer Altersklasse und hatte offenbar erste treue Fans. Die sammelten nämlich Geld, um sie und ihrer Mutter zu einem Mädchenturnier nach Middleton, Ohio schicken zu können. Und mal kurz die geografische Entfernung, also Ohio, da kommen, glaube ich, noch 2 Staaten und dann ist Ostküste. Also man fährt und fliegt durch das halbe Land. Das ist auch eine wirklich schöne Geschichte, finde ich. Und bei dem Turnier war für Billie im Viertelfinale Schluss und sie war auch sehr traurig, dass sie nicht noch weiterreisen und an anderen Turnieren teilnehmen konnte. Doch das Geld fehlte eben.
Es fehlte an Geld, ja, aber nicht an UnterstützerInnen. Ein Jahr später, 1959, wagte Billie den Sprung ins Profitennis und konnte die ehemalige Starspielerin und frühere Nummer 1 im Damentennis 1939, Alice Marble, zeitweise als Trainerin für sich gewinnen. 2 Fakten dazu nochmal kurz ausgeholt. Erstens, die Einzelstunden konnte sich Billie durch ein Sponsoring eines Sportartikelherstellers leisten. Und zweitens, Alice Marble war die ehemalige Spielpartnerin des Tennisprofis Bobby Riggs im gemischten Doppel. Bobby Riggs, wir erinnern uns, den Namen müssen wir uns merken. Ja,
genau.
Das ist nämlich der Bobby Riggs vom Kampf der Geschlechter, das wir vorhin schon erwähnten und zu dem wir noch ausführlicher kommen werden. Zurück zum Jahr 1959. In dem Jahr spielte Billie jedenfalls gegen die amtierende Wimbledon-Siegerin Maria Bueno. Obwohl sie verlor, errang sie den Respekt des Tennistrainers Frank Brennan, der sich wunderte, dass sie mit einem Schläger mit Nylon-Bespannung spielte. Damals galt wohl eine Bespannung aus Natural Gut, also Tierdarmfäden, als vorteilhafter. Billie erklärte ihm, dass sie sich einen solchen Schläger nicht leisten könne, woraufhin Brennan ihr einige Schläger schenkte und ihr seitdem ebenfalls als Coach und Berater zur Verfügung stand. Brennans Sohn sagte später, Zitat, Billie Jean schrieb es immer meinem Vater zu, dass er der Erste gewesen sei, der ihr sagte, dass sie die Nummer 1 der Welt werden könnte. Zitat Ende. 1959 schaffte Billie es übrigens bis auf Platz 19 der US Lawn Tennis Association, kurz USLTA, Rangliste. Das mit dem Gewinn von UnterstützerInnen zog sich bei Billie jedenfalls weiter durch. 1960 mit 16 verlor Billie nämlich im Finale der nationalen Meisterschaften ihrer Altersklasse, 18 und jünger by the way, gegen eine gewisse Karen Hunze, 17 Jahre alt. Die beiden gingen aber nicht als Rivalinnen auseinander, sondern taten sich zusammen. 1961 gewannen die beiden das Damendoppel in, Trommelwirbel, Wimbledon. Damit waren sie das jüngste Paar, das dies jemals schaffte. Und für Billy nahm die Sache mit dem Profitennis jetzt richtig Fahrt auf. Ne, Katrin?
Wie krass, ja, total. Übrigens, die jüngste Spielerin im Einzel, die in Wimbledon gewann, war übrigens Maria Sharapova. Das war 2004, also sehr viel später. Da war diese 17, wie Billy auch, bei ihrem Doppeltitelgewinn. Billy war jedenfalls wirklich enorm ehrgeizig und nutzte nicht nur Visualisierungs- und Meditationstechniken für sich. Nach ihrem Schulabschluss an der Long Beach Polytechnic High School studierte sie von 1961 bis 64 eben nebenbei an der California State University in Los Angeles und arbeitete dort als Tennislehrerin für $100 die Woche. Heute würde man das so umrechnen, 850 bis 900 US-Dollar, um über die Runden zu kommen. In dieser Zeit, genauer 1962, schlug Billy die Nummer 1 der Weltrangliste, Margaret Smith, in der ersten Runde in Wimbledon. Es war übrigens das erste Mal in der Geschichte, dass eine Nummer 1 derart früh aus dem Turnier flog. Danach war für Billy im Viertelfinale Schluss, der Sieg im Damen-Doppel aus dem Vorjahr mit Karen Hanse, dagegen wurde einfach mal wiederholt. Doch auch privat tat sich für Billy einiges, denn sie lernte bei ihrem Studium 1963 den 14 Monate jüngeren Jurastudenten und Tennisspieler Lawrence William King, genannt Larry, kennen und lieben. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Zeit in Billys Karriere. So, 1963 schaffte sie es in Wimbledon bis ins Einzelfinale, wo sie gegen Margaret Smith verlor, die sie ja im Jahr zuvor noch sensationell geschlagen hatte. Margaret sprach sie laut des New York Times Artikels daraufhin an und meinte wohl zu ihr, Zitat, »Weißt du, Billie Jean, du beherrschst alle Schläge, aber ich mache dich immer fertig. Ich weiß, dass du nicht trainierst. Du spielst einfach nicht genug. Ich weiß, dass du Wimbledon gewinnen könntest. Warum versuchst du es nicht?« Zitat Ende. Damit hatte Margaret natürlich einen ziemlich wunden Punkt bei Billie getroffen, denn sie gab später zu, auf ein eher klassisches Familienleben konditioniert gewesen zu sein. Außerdem war sie wirklich verliebt in Larry und stand vor der Entscheidung, klassisches Familienleben oder Tennis.
Wie heute immer noch, ne? Karriere ja. Oder Familie, meine Güte. Ja. 1964 trug Billy eben diese Frage mit sich herum, schaffte es in Wimbledon immerhin bis ins Halbfinale. Im Herbst nahm sie Larrys Heiratsantrag an, ging aber 2 Wochen später für einige Zeit nach Australien, um unter dem Tenniscoach und Ex-Profi Mervyn Rose zu trainieren, der sie regelrecht drillte und sie ihr Tennisspiel völlig neu lernen und denken ließ. Es war dann Larry, der Billie Jean dazu riet, das mit dem Tennis durchzuziehen und sie seitdem auch immer unterstützte. Die Hochzeit der beiden fand dann 1965 statt. Seitdem trug Billie Jean den Nachnamen King. Larry war Feminist, bevor Billie selbst Feministin wurde. Laut New York Times sei er es gewesen, der sie zum Feminismus brachte. Er selbst hatte ein Tennisstipendium, sie aber nicht. Und das lag daran, dass sie eine Frau war. Jetzt hieß es also all in, volle Konzentration aufs Tennis. Billie spielte bei anderen Turnieren noch 2-mal gegen Margaret Smith, konnte auch eines dieser Spiele gewinnen, was sie sehr ermutigte. Sie schlug im Wimbledon-Finale von 1966 die Brasilianerin Maria Bueno in 3 Sätzen, nachdem sie dieser im Vorjahr noch im Halbfinale in 3 Sätzen unterlegen war. Da war er also, der Einzeltitel in Wimbledon. Ein Jahr später, 1967, verteidigte sie ihren Titel in Wimbledon und gewann die US Championships. 1968 gewann sie die Australian Championships und noch einmal Wimbledon. 1971 die US Open. 1972 dann der Hattrick mit dem French Open, Wimbledon und den US Open. Insgesamt gewann Billie Jean King zwischen 1961 und 1980 bei Grand Slam Turnieren. Wir nennen sie nochmal Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open. 12 Einzel, 16 Doppel und 11 Mixed Titles, Titel, davon 6 Einzel in Wimbledon. Mit insgesamt 20 gewonnenen Titeln in verschiedenen Wettbewerben ist sie gemeinsam mit Martina Navratilova Rekordsiegerin. In den Jahren 1966, 67, 68 und 72 führte Billie Jean die Weltrangliste an. So, das haben wir jetzt einfach mal so in der gerafften Form runtergerattert, weil wir ihre lange und große Karriere hier gar nicht in dem Umfang richtig würdigen können.
Ja, in dem Maße, wie es dieser krassen Spielerin wirklich angemessen wäre. Das Problem hatten wir auch schon bei Serena und
anderen.
Bei Stephanie. Billie Jean Kings Karriere ist einfach wirklich legendary, kann man so sagen. Sie schrieb Geschichte, beziehungsweise diese Karriere ist eine Sammlung aus so vielen einzelnen Geschichten. Die englische Wikipedia-Seite listet das wirklich umfangreich auf, schaut da gerne nochmal selbst nach. Und weil wir auch die Rückmeldung bekommen haben, dass manche des Englischen nicht so mächtig sind. Viele Internetbrowser wie Chrome oder auch Firefox können natürlich diese Webseiten auch schon mal automatisch übersetzen. Da klickt ihr einfach rechts neben die Adressliste auf das entsprechende Symbol für den Fall, dass ihr da weiterlesen wollt. Genau.
Sehr gut.
Aber zurück zu Billie Jean. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass Billie sich nicht nur sportlich hervortat, sondern auch für einige Schlagzeilen abseits des Platzes sorgte. Und das ist jetzt überwiegend positiv gemeint. Zunächst ging es einmal um die ganze Organisation des Damentennis und die entsprechende Bezahlung. Wir kennen Billies Status als Sportlerin zu der Zeit nicht in allen Einzelheiten, also Profi oder Amateurin. Die Frage war damals gar nicht so einfach zu beantworten, denn offiziell waren bis 1968 nur Amateure bei den Grand Slam Turnieren erlaubt, wozu auch Wimbledon gehörte, zusammen mit den heutigen French Open, den US Open und den Australian Open. Die heißen vor der sogenannten Open Era, also dem offenen Zeitalter, ja noch Championships. Und vorhin hattest du ja auch ein paar Mal gesagt, Australian Championships, und dann änderte ja die Open Era das. Könnt ihr auch gerne, wir haben bei Serena Williams, sind wir da auch nochmal drauf eingegangen in der Episode. Und Billie Jean war vorher eine ziemlich scharfe Kritikerin des sogenannten Shamateurism.
Hä? Was ist das denn?
Gut, dass du fragst, Kim. Das ist eine Wortkreation aus Sham, Schwindel und Amateur. Ne? Man tut also so, als sei ein Profi ein Amateur, damit er bzw. sie eben an nur für Amateure zugelassene Turnieren teilnehmen kann. Und wie tut man das? Indem man sie mit illegalen Zahlungen oder übermäßigen Spesengeldern subventionierte. Mhm. 1967 kritisierte Billie den Umgang mit Tennisprofis und dem Elitismus des Tennissports scharf und merkte an, dass kaum jemand die Tennisstars kenne, dafür aber alle möglichen Ersatzspieler in Baseballteams. Tennis sollte eigentlich ein echter Sport werden, bei dem man im Publikum kein Smoking tragen muss und auch mal derbe schimpfen darf. Ne? So viel zum Thema Eliten. So.
Mhm. 1968, also der Start der Open Era. Spätestens dann wurde Billie Jean auch offiziell eine Profispielerin. Und damit begann Billie Jeans Kampf für eine gerechte Bezahlung von weiblichen Spielerinnen erst richtig. Zwar war sie 1971 die erste US-Sportlerin überhaupt, die bis dato mehr als US-Dollar an Preisgeldern in einer Saison gewinnen konnte. Also 117.000 Dollar, heute sind es ungefähr 750.000 US-Dollar. Dennoch setzte sie sich für gleiche Preisgelder für Frauen ein, wie sie auch die Männer bekamen. Hierzu muss fairerweise kurz gesagt werden, Männer spielen ja 3 Gewinnsätze im Tennis, Frauen 2, müssen also mehr spielen. Billie ließ das Argument nicht gelten, sondern sagte, Zitat, die Leute zahlen keinen Eintritt, um Stehvermögen zu sehen, sondern pfiffiges, abwechslungsreiches Spiel. Sie nahm die Sache schon ab 1970 selbst in die Hand und gründete mit Unterstützung der Herausgeberin vom World Tennis Magazine, Gladys Heldman, und mit dem Zigarettenhersteller Philip Morris und dessen Marke Virginia Slims als Sponsor die Virginia Slims Tour, also auch Virginia Slims Series genannt, eine eigene Profitour für Frauen. Das trug zu Billies beachtlichen Preisgeldern im Jahr 1971 bei, denn die Tour wurde ein Erfolg.
Aber schon krass, dass ein Tabakkonzern eine Sporttour finanziert heute. Natürlich wäre das gar nicht so möglich, ne?
Ja, das waren eben andere Zeiten damals. Wir können es jetzt mal so lapidar stehen lassen. Der Werbeslogan von Virginia Slims war übrigens You've come a long way, baby. Also etwa, du hast schon verdammt viel erreicht, baby. Und zielte auf das sich wandelnde Bild der Frau in den USA und weltweit. Heute ist der Satz immer noch ein geflügeltes Wort und längst Teil der US-Popkultur. Hm. 1973 hatte Billie es jedenfalls geschafft, die US Open dazu zu bewegen, Frauen und Männern die gleichen Preisgelder auszuzahlen. Wie hat sie das gemacht? Sie drohte als Titelverteidigerin von 1972 einfach damit, sonst nicht anzutreten. Billie hatte echt Chuzpe, wie du immer so sagen würdest. Um den Frauentennis und die Virginia Slim Series weiter zu professionalisieren, überführte sie sie im selben Jahr 1973 bei einem Treffen mit mehr als 60 Spielerinnen in die neu gegründete Women's Tennis Association, kurz WTA oder WTA, eine Art Gewerkschaft, eine Union für Tennisspielerinnen, und wurde ihre erste Präsidentin. Nochmal zur Verdeutlichung, die WTA organisiert bis heute die wichtigsten Turniere im Frauentennis abseits der 4 Grand-Slam-Turniere. Ja, und wir sprechen es jetzt deutsch aus. Und ein weiterer Aha-Moment. Im vergangenen Jahr 2023 waren laut Forbes 9 der 10 bestbezahlten Sportlerinnen der Welt Tennisspielerinnen. Und das haben wir Billie Jean King und der WTA zu verdanken.
Viele Aha-Momente gab es ja auch schon bei der Folge zu Serena Williams, die wir gerade nochmal als Re-Listen ja ausgespielt haben. Aber für Billie hörte es damit natürlich noch nicht auf. Wir haben noch einiges vor uns. Und zwar 1974 gründete sie die Zeitschrift Women's Sports Magazine, die bis 2000 existierte, als es im Online-Magazin für Frauen mit dem Namen Self aufging. Das geschah im Grunde zeitgleich mit der Gründung der Women's Sports Foundation, WSF oder WSF, eine Organisation, die sich für Promotion und Unterstützung von weiblichen Sportlerinnen einsetzt. Präsenz, denn die WSF gibt es heute noch. War es das jetzt mit den Gründungen? Nö. 1973 oder 1974, die Angaben variieren, gründeten Billie Jeans Ehemann Larry und 3 andere Männer mit Billies Unterstützung World Team Tennis, WTT, eine Art Profiliga für Frauen und Männer und damit die erste Profiliga, die Frauen und Männer den absolut gleichen Status in ihren Teams einräumte. Larry, das müssen wir jetzt noch einmal sagen, war echt ein loyaler Unterstützer von Billie und ein echter Feminist Ally, beziehungsweise ein echter Feminist. Das hat sie selbst überdeutlich betont. In dieser Liga spielte das Who is Who der des Welttennis. Billie selbst natürlich, Martina Navratilova, Serena Williams, John McEnroe, Pete Sampras, Martina Hingis, Naomi Osaka. Ob Stefanie Graf Teil von WTT war, konnten wir nicht herausfinden, aber könnt ihr vielleicht gerne nochmal selber nachrecherchieren. Die Liga wurde leider 2021 aufgelöst. Das hatte wohl viel mit den Problemen wegen der Covid-Pandemie zu tun.
Eieiei, jetzt haben wir 1973. Da war Billie 29 Jahre alt und das war ein extrem spannendes Jahr für sie, denn da kam ja auch nach der Kampf der Geschlechter im Original Battle of the Sexes, eigentlich ihr berühmtestes Match.
Was war da los, beziehungsweise wie kam es dazu?
Der ehemalige Tennisprofi und Wimbledon-Sieger Bobby Riggs, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, kam ins Spiel. Wir erinnern uns, Doppelpartner von Billies ehemaliger Trainerin Alice Marble. Dieser war nun 55 Jahre alt und galt gemeinhin als ziemlicher Chauvinist. Jedenfalls nannte Billie Jean ihn so. Ein männliches, chauvinistisches Schwein, das Billie immerhin zu einem Match herausforderte. Die wiederum hatte wenig Lust dazu. Stattdessen besiegte Riggs am 13. Mai 1973 die damalige Damen Nummer 1 Margaret Smith, die zu dem Zeitpunkt Court hieß, weil mittlerweile verheiratet, mit 6:2 und 6:1, was in den Medien als Muttertagsmassaker hochgespielt wurde. In dem Medienspektakel fühlte sich Margaret Court äußerst unwohl. Anwesend waren Stars wie John Wayne, Dean Martin und Barbara Streisand, sang vorher I Am Woman. Nach diesem Match sah sich Billie Jean dann doch in der Pflicht und sagte zu, gegen Riggs zu spielen. Das Match fand am 20. September 1973 im Astrodome in Houston, Texas statt. 50 Millionen ZuschauerInnen verfolgten das Match. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es mir vorstelle. Es wurde auch kräftig dafür getrommelt, gerade von Riggs. Zitat aus dem Spiegel. In einer Trainingseinheit vor Journalisten zerschlug er mit Tennisbällen ein Poster von Billie Jean King. So ein bisschen wie beim Boxen, ne? Auf Pressekonferenzen sagte er, Frauen gehörten in die Küche. Billie gewann allerdings in 3 von 3 Sätzen, nämlich wie folgt. 6:4, 6:3, 6:3. und wurde damit endgültig zu einer Ikone. Nicht nur des Frauentennis wegen, sondern des Feminismus an sich. Die Professorin für Sportmanagement, Amanda Paul Kober, schrieb später dazu, Zitat, in einem einzigen Tennismatch konnte Billie Jean King mehr für die Sache der Frauen erreichen als die meisten Feministinnen in ihrem ganzen Leben. Und Billie Jean King war die seltene Athletin, die Sport und Feminismus vereinte und damit den Idealen des liberalen Feminismus ein menschliches Gesicht gab.
Ja.
Wir beide weinen gerade, wir haben Pipi in den Augen. Der Tennisprofi John McEnroe sagte später dazu, Zitat, ich war ein 14-jähriges männliches Chauvinistenschwein, als sie spielten. Und ich hoffte, dass Riggs Billie Jean King in den Hintern treten würde. Aber jetzt als Vater von 4 Mädchen möchte ich festhalten. Ich bin froh, dass Billie Jean gewonnen hat.
Kurz nach dem Match kamen bereits Gerüchte auf. Es sei irgendwie nicht mit rechten Dingen zugegangen. Natürlich. 2013 kamen dann durch den US-Rennfahrer und Golftrainer Hal Shaw Behauptungen auf, also viele Jahre später, Riggs habe das Match absichtlich verloren, um Spielschulden bei der Mafia zu bezahlen und eventuell einen lukrativen Rückkampf mit Billie Jean King zu bekommen. Angeblich hat dieser Shaw-Typ 4 Mafiosi belauscht, denen Riggs angeblich ca. $100,000 schuldete. Das Preisgeld bei dem Kampf gegen Billie Jean waren ja genau $100,000, also warum sollte er verlieren?
Gar keinen Sinn.
Das macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn.
Nee.
Der Spiegel zitierte Billie dazu sinngemäß, Zitat, also King bezeichnet die Mafia-Theorie als lächerlich. Sie bleibt dabei. Ihr Gegner sei nervös gewesen, das habe ihn fertig gemacht. Die Leute müssen akzeptieren, dass er einen schlechten Tag hatte, so wie Margaret Court einen schlechten Tag hatte, als sie gegen ihn verlor, teilte sie mit. Auch Riggs bester Freund hält die absichtliche Niederlage für ausgeschlossen, ebenso wie die Schulden bei der Mafia. Zitat Ende aus dem Spiegel. Riggs selbst stritt die Gerüchte ebenfalls bis zu seinem Tod ab. Noch auf seinem Sterbebett äußerte er sich dazu, die Leute sagten, ich hätte absichtlich verloren, aber Billie Jean hat mich ehrlich und fair geschlagen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich habe den klassischen Fehler gemacht, mich selbst zu überschätzen und Billie Jean King zu unterschätzen. 1992 kam es übrigens zum dritten als Kampf der Geschlechter bezeichneten Tennismatch, dieses Mal zwischen Martina Navratilova und Jimmy Connors. Doch das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal.
Ach ja, und wenn ihr jetzt denkt, hier wäre jetzt Schluss, weil wir so leicht atmen, nix da. Denn Billie Jean King ist noch für eine weitere Sache zur Ikone geworden. Am 1. Mai 1981, 2 Jahre vor Ende ihrer Profikarriere, wurde sie die wahrscheinlich weltweit erste Profisportlerin, die sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bzw. je nach Interpretation auch Bisexualität bekannte. Was war da denn los? Ja. Sie hatte doch den Mann Larry King aus Liebe geheiratet. Ja, jedoch später entdeckt, dass sie sich eher zu Frauen hingezogen fühlte, ist auch einige geheime Beziehungen mit Frauen eingegangen. Eine von ihnen war die Friseurin und Billies spätere Assistentin Marilyn Barnett. Jahrelang hatten die beiden eine Affäre von 1973 an, während sie gemeinsam die Welt bereisten. Bis Marilyn zunehmend übergriffig wurde. Als Billie sie 1978 offiziell entließ und auch die Beziehung beendete, verklagte Marilyn sie auf Unterhalt, ihr Druckmittel. Sie drohte damit, die Beziehung öffentlich zu machen und sich das Leben zu nehmen. Sie unternahm sogar einen Selbstmordversuch, indem sie sich vom Balkon von Billies Anwesen in Malibu stürzte, in dem sie noch mietfrei wohnen durfte. Sie verletzte sich, aber überlebte. Larry war stets an Billies Seite, während die beiden mit Marilyns Anwalt verhandelten. Und gerade als die beiden dachten, sie hätten einen Deal abgeschlossen, um sie auszuzahlen, enthüllte Barnetts Anwalt, dass seine Mandantin weitere persönliche Briefe gefunden habe, die, Zitat, viel mehr wert waren als unsere Vereinbarung. Das ließ Billie Jean sich nicht bieten und ging schließlich selbst an die Öffentlichkeit, indem sie zusammen mit ihrem Ehemann Larry eine Pressekonferenz in einem Hotel in Los Angeles abhielt. Sie gestand darin, eine Affäre mit Marilyn gehabt zu haben, was sie als Fehler bezeichnete, und dankte ihrem Ehemann für seine Loyalität und Unterstützung. Die Unterhaltsklage wurde schließlich außergerichtlich abgewiesen. Der Richter verurteilte Marilyn wegen versuchter Erpressung und gab ihr 30 Tage Zeit, das Haus zu räumen. Doch der Sieg hatte seinen Preis. Billy verlor innerhalb von 24 Stunden alle ihre Sponsoren.
Ja, das ist natürlich echt schlimm und heute zum Glück so nicht mehr denkbar, zumindest wenn du kein männlicher Fußballspieler in Deutschland bist. Irgendwann hatte sich die Aufregung darüber dann auch gelegt und Billy spielte ja auch noch zwei weitere Jahre, nämlich bis 1983, da war sie dann aber schon 39 Jahre alt. Ab und zu spielte sie danach auch noch Doppel, hörte aber 1990 dann wirklich endgültig damit auf. 1996 gewann sie als Kapitänin, also Coach, des US Fed Cup Teams die Trophäe und coachte Spielerinnen wie Lindsay Davenport, Gigi Fernandez und Mary Jo Fernandez zu Goldmedaillen bei Olympia. Billy und Larry blieben bis 1987 verheiratet und die Klage der Ex-Affäre Marilyn Barnett auf Unterhalt wurde von einem Gericht ja schon 1982 abgewiesen, du hattest es gerade gesagt. Seit 1987 lebt Billie Jean offen in einer lesbischen Beziehung mit einer ehemaligen südafrikanischen Tennisspielerin Ilana Kloss, nachdem sie angeblich schon über 15 Jahre heimlich mit ihr liiert war. Das Paar wohnt in New York und Chicago und ist inzwischen verheiratet. Seit Jahren setzt sich Billie immer wieder für LGBTQ-Rechte ein. 1987 wurde Billie Jean King in die internationale Tennis Hall of Fame aufgenommen. Ihre ganzen Ehrungen kann man aber kaum aufzählen, deshalb nur mal ein paar auszugsweise. So, Associated Press Sportlerin des Jahres 1967. 1972 erste Frau, die Sportlerin des Jahres der bekannten Zeitschrift Sports Illustrated wurde. 75 Nummer 1 der am meisten bewunderten Frauen der Welt nach einer Umfrage des 17 Magazins, das muss auch erwähnt sein. 2000 bekam sie einen Preis von GLAAD, einer Organisation, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzt. 2003 bekam sie den Philip Chartre Award. Oh Gott, bitte verzeiht mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Der International Tennis Federation für ihre Dienste auf und außerhalb des Tenniscourts. 2006 wurden das Tennisstadion und die dazugehörigen Anlagen in Flushing Meadows, Corona Park in Queens, New York, in USTA Billie Jean King National Tennis Center umbenannt. 2009 bekam sie von President Obama die Presidential Medal of Freedom für ihren Einsatz für LGBTQ-Rechte. Und dieses Jahr, 2024, soll Billie außerdem einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame bekommen.
Bam.
Ja,
Respekt. Dann haben wir noch ein bisschen Trivia für euch mitgebracht. 1995 widmete Elton John ihr den Song Philadelphia Freedom. Und kurze Ergänzung dazu, also Philadelphia Freedom war ein Tennisteam, bestehend aus Frauen und Männern, das von ihr trainiert wurde. Das wurde ein Nummer-1-Hit. Das Lustige dabei, 2023 gab es in der US-Ausgabe der Serie The Masked Singer ein Elton John Special. Die Figur Royal Hen, die königliche Henne, sang dabei diesen Song, sowie auch Don't Go Breaking My Heart. Und wer war in diesem Hennenkostüm? Das war die Billie Jean King. Sie kann offensichtlich auch noch singen. Das Klavierspiel hatten wir ja schon bereits erwähnt. 2007 führte auch Wimbledon endlich gleiche Preisgelder für Männer und Frauen ein. Die Siegerin Serena Williams bedankte sich bei Billie Jean mit dem Zitat: Ohne sie stünde ich jetzt nicht hier. Anlässlich der Olympischen Winterspiele in Sotschi, Russland, positionierte sich Billie gegen die Homophobie, gegen die homophobe Gesetzgebung in dem Land. Im selben Jahr gründete Billie Jean mit Jetzt-Ehefrau Ilana Kloss die Billie Jean King Leadership Initiative, eine Non-Profit-Organisation, die sich gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität einsetzt.
2017 wurde das berühmte Tennismatch Battle of the Sexes, also Kampf der Geschlechter, verfilmt, mit Emma Stone als Billie Jean King und Steve Carell als Riggs. Großartiger Film, ich habe ihn neulich angesehen, wirklich sehr, sehr sehenswert. Und da sieht man auch so ein bisschen noch, also nicht ausschweifend, aber ziemlich langer Teil des Tennismatches wird dort auch gezeigt und man fiebert so mit und man wünscht es sich so und man weiß ja schon von vornherein, dass sie es gewinnt, aber es ist trotzdem einfach großartig. Bereits 2001 gab es den TV-Film When Billy Beat Bobby mit Holly Hunter und Ron Silver in den Hauptrollen. 2020 fragte die männliche Tennislegende Roger Federer öffentlich auf Twitter: Bin ich der Einzige, der denkt, dass jetzt die Zeit wäre, dass sich das Männer- und das Frauentennis zusammenschließen? Billie Jean antwortete darauf prompt: Das ist schon lange meine Vision. Die WTA für sich allein war immer nur Plan B. Ich bin froh, dass wir auf einer Seite stehen. Lasst es uns angehen. Das ist zwar bis heute nicht passiert, aber ich denke, da wird Billie Jean King keine Ruhe geben, bis das der Fall ist. Und eines von Billies Zitaten dazu: Gutes Tennis ist einfach gutes Tennis. Ein Tennisball kennt keinen Unterschied, ob er von einer Frau oder von einem Mann geschlagen wird.
Klingt erstmal banal, ne? Aber es stammt von einer wahren Tennislegende.
Ja. Ich würde sagen, Spielsatz und Sieg, Billie Jean King. Und damit machen wir Schluss für heute, oder?
Es ist schön, zurück zu sein. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer nächsten Episode. Bis dahin würde ich sagen, Katrin,
bleibt gesund und passt auf euch auf.
Alles Liebe.
Tschüss.